So, guten Morgen, liebe Geschwister und Zuschauer auch von mir. Ihr seht, Paris hat Urlaub, Sunny ist aber da und sie liegt noch immer da und begutachtet, was sich hier so alles tut. Willkommen zur Predigt. Wie immer haben wir heute Regie, Licht, Technik und Produktion von Thorsten Fischer, der immer hinter der Kamera ist und selten zu sehen ist, aber er macht das super. Alles ist toll aufgebaut. Wir sind beeindruckt. Das Thema für die Predigt heute ist das Wort Gottes. Beim letzten Mal habe ich zu Pfingsten drüber gesprochen, wie Gott mit uns redet. Und der eine Kanal, den er benutzt, um zu uns zu sprechen, ist der Heilige Geist. Wir haben gesehen in Epheser 5, Vers 19, wie wir vom Geist erfüllt sein können, nämlich indem wir andere ermutigen mit Psalmen, Lobgesängen und von Gott eingegebenen Liedern. Und für andere da sind und beten. Das heißt, einer der Wege, um mitzubekommen, was Gott uns sagen will, ist, den Heiligen Geist zu nutzen, uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen und diese Stelle in Epheser 5, Vers 19 ernst zu nehmen, unter anderem einander zu ermutigen mit Psalmen, Lobgesängen und so weiter. Wir haben beim letzten Mal auch gesehen, es gibt etwas weiteres in Offenbarung 2 und 3, steht siebenmal, wir sollen zuhören. Zuhören ist ganz, ganz zentral und deshalb möchte ich euch inspirieren, auch heute auf das zuzuhören, was Gott uns sagen will, nämlich es gibt einen zweiten Kanal, über den Gott mit uns kommuniziert, sein Wort, die Bibel. Es gibt sehr viele Stellen darüber, was die Bibel für uns bedeutet, und eine davon ist in Matthäus 4, Vers 4. Matthäus 4, Vers 4. Jesus ist hier in der Wüste. Er hat bereits 40 Tage gefastet, er ist ziemlich hungrig. Und er wird versucht vom Teufel. Und er beantwortet und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Ich finde die Stelle sehr interessant, weil zum einen wir sehen, wie Jesus argumentiert hat. Und eines seiner häufigsten Kernargumente war: Es steht geschrieben. Das war für ihn eine absolute Autorität. Das, was in der Bibel steht, war für Jesus immer fester Bezugspunkt. Es steht geschrieben. Die Stelle, die er hier zitiert, ist: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist in unserer Kultur ja in den allgemeinen Wortschatz übergegangen und wird auch gern lustig verwendet. Zum Beispiel: Nein, es müssen auch Kekse da sein. Oder im Fall meiner Frau Anja: Obst und Gemüse. Das auch ich gern esse. Kekse noch lieber. Jesus redet hier aber von was anderem. Jesus hat zwar sehr viel Hunger, aber er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern es gibt auch geistliche Nahrung. Die ist genauso wichtig. Und spannenderweise sagt er nicht nur, es gibt auch geistliche Nahrung, er sagt von einem jeden Wort Gottes. Von einem jeden Wort Gottes. Und das bedeutet, die gesamte Bibel, das Wort Gottes, ist tatsächlich für uns relevant. Das heißt, Jesus ging immer davon aus und lebte auch danach, die komplette Bibel ist für uns wichtig. Und es ist etwas, was uns ernährt. Es ist nicht nur irgendwie nett und nützlich, es ist etwas, was uns ernährt, was wir brauchen für ein geistliches Leben. Und das Ganze erinnerte mich an einen Film, den ich mal gesehen habe. Und zwar, es war eine Szene: Wikinger überfallen ein Kloster. Sie machen reiche Beute, es gibt eine Menge Schätze in dem Kloster, das Kloster ist sehr reich und ein Mönchen kommt. Und der Anführer dieser Wikingergruppe rennt ihm hinterher und stellt ihn dann auch. Und ist natürlich ganz gespannt, was der jetzt für einen Schatz mitgenommen hat. Weil da gab es viel Gold und tolle vergoldete Becher und Leuchter und alles Mögliche. Und der Wikinger denkt so: Das ist der größte Schatz, den der Typ jetzt hier in Sicherheit bringen will, und ich habe ihn gestellt. Und er sieht, was dieser Mann in der Hand hat. Es ist ein Buch. Und er denkt so: Dann, was ist das denn? Er nimmt das Buch, blättert so drin rum, stellt nichts fest, was es so besonders macht, schüttelt das Buch so aus. Erwartet, dass irgendwie eine Schatzkarte rausfällt, aber es fällt nichts raus. Er ist leicht verwundert und fragt diesen Priester, was das bedeuten soll. Und der Priester sagt: Das ist das Evangelium des Johannes. Ohne das Wort Gottes ist kein Licht in der Welt. Und der Wikinger hat einen Schatz aus Gold erwartet und staunt. Die Szene hat sich mir eingeprägt, weil dieser Priester gesagt hat: Okay, es gibt viel Wichtigeres als Gold und Silber, es gibt halt das Wort Gottes. Und ich habe mir überlegt, warum lesen viele von uns so selten im Wort Gottes? Die meisten von uns das nicht nur als Bücher, sogar in mehreren Ausgaben. Wir haben das auf unseren Apps. Das heißt, wenn wir irgendwo warten müssen, wenn wir in der U-Bahn sitzen, wenn wir im Stau stehen. Wir können das eigentlich immer lesen. Wenn wir keine Hand frei haben, die meisten Apps können uns sogar vorlesen. Also auch wenn du durch die Stadt läufst, die App kann das vorlesen. Oder wenn du Sport machst, kann deine App dir das vorlesen. Die Frage ist, warum lesen so viele von uns das so selten? Ich habe mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, mir fielen 7 Dinge auf. Die 7 unheiligen Dinge, warum wir das so wenig tun. Obwohl die meisten uns ja nicht wissen, ist es so richtig. Der erste Grund ist, das kenne ich alles schon. Ich lese das doch schon seit 20 Jahren, ich in meinem Fall schon seit 30 jeden Tag. Das kenne ich doch schon. Immer dieselben Geschichten, wie Jesus einen Blinden heilt und seine Predigten und seine Gleichnisse kenne ich schon. Vielleicht solltest du dir Stellen der Bibel suchen, die du nicht so gut kennst. Zum Beispiel das Alte Testament. Wir wissen, die Bibel besteht nach Seiten gemessen zu 3/4 aus Alten, zu 1/4 aus Neuen Testament. Das Alte Testament ist nicht so dicht geschrieben. Da gibt es dann häufiger lange Geschichtchen und Listen von Namen, wer alles dabei war. Und man sieht daraus, ja, Gott ist jeder Einzelne wichtig. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist so inspirierend wie ein einzelner Satz, den Jesus schreibt oder den wir in den Briefen finden. Nichtsdestotrotz gibt es viele, viele tolle Sachen im Alten Testament, die viele von uns vergessen haben. Es gibt die Geschichte über mehrere Jahrhunderte von verschiedenen Königen, aus deren Handlungen und Unterlassungen wir eine Menge lernen können. Es gibt die Geschichten der Richter. Es gab 12 Richter vor den Königen. Überleg dir mal, wann hast du das letzte Mal gelesen? Es gibt viele tolle Stellen hier und all diese Stellen sind für uns relevant. Und ich möchte eine Stelle dazu vorlesen, 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort steht nämlich, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu einem guten Werk geschickt. Vollkommen lässt sich auch übersetzen mit reif. Das heißt, wir sehen hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, der Teil, den diese Verfasser geschrieben haben, der in der Bibel gelandet ist, der ist von Gott eingegeben. Und der ist nicht nur so da, der ist Nütze. Gott hat sich das überlegt, was er hier drin haben will, weil er sagt, das ist für euch nützlich, um euch weiterzuentwickeln, in eurem Charakter, in eurem Verhalten. Und das Ganze hat ein Ziel, nämlich, dass wir Gott näher kommen und dass wir reif sind als Menschen. Das heißt, all diese Dinge sind nützlich, auch das, was im Alten Testament steht. Und da sehe ich viele Dinge, wo viele Schwierigkeiten haben, weil sie denken, es ist vielleicht nicht mehr so relevant. Nun, wie wir vorhin gesehen haben, Jesus hat das Alte Testament als große Autorität zitiert. Auch hier sehen wir in den Briefen, die an die Gemeinden geschrieben wurden, auch damals gab es schon Probleme damit zu sehen, ach so, das ist voll von Gott inspiriert und es ist nützlich. Wir sollten diese Geschichten auch im Alten Testament lesen und sagen, Gott sagt, das ist nützlich für mich. Ich sollte mal den Betrachtungswinkel finden, warum Gott das hier drin haben wollte. Ein dritter Grund, den ich ab und zu höre, ja, also ich glaube ja schon dran oder so, das scheint irgendwie der Wissenschaft zu widersprechen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch oder so. Zum Beispiel Maria ist vom Heiligen Geist schwanger geworden. Wie soll man sowas glauben? Wissenschaftlich aufgewachsen, viele von uns haben studiert. Ich finde es spannend, dass wenn man jemand erzählt, also Maria wurde vom Heiligen Geist schwanger, dass die Leute dann lachen und sagen, ist absurd, wie soll denn das gehen? Wenn man hingegen den Leuten erzählt, in Amerika wurde eine Frau schwanger von einem Nobelpreisträger, den sie nie gesehen hat. Der war sogar schon tot zum Zeitpunkt der Empfängnis. Da würde man sagen, ist doch super, das ist doch mal ein medizinischer Fortschritt. Also, wenn eine Frau von einem bereits verstorbenen Mann schwanger wird, den sie nie gesehen hat, dann ist das medizinischer Fortschritt. Das ist weder absurd noch lächerlich, weil wir wissen, wie das funktioniert. Oder zumindest einige Wissenschaftler und medizinisch gebildete Leute wissen, wie das genau funktioniert. Wenn sie vom Heiligen Geist schwanger wurde, wo wir nicht wissen, wie es funktioniert, erscheint uns das lächerlich. Wir sehen eine gewisse Asymmetrie hier und ich glaube, vieles von dem, was als wissenschaftlich angesehen wird, ist ganz so wissenschaftlich dann doch wieder nicht. Einige sagen, naja, der Auszug aus Ägypten, 2 Millionen Leute, wie soll das gegangen sein? Gibt es da mehr archäologische Beweise für? Weil Naja, in der Schule ist jetzt altägyptische Geschichte nicht der Schwerpunkt unseres Geschichtsunterrichtes. Der Samir hat sich mal länger damit beschäftigt. Er hat sich dann eine Dissertation besorgt über diesen Auszug, hat eine tolle Videodokumentation gefunden. Die gibt er gern mit weiter. Es ist total spannend, wie man archäologische Beweise für so etwas finden kann. Außerhalb der Bibel. Und viele Leute glauben, vieles in der Bibel sei unwissenschaftlich. Wir müssen natürlich bedenken, die Bibel wurde an tausende von Kulturen geschrieben, unseres nur eine davon mit unserem Wissenschaftsbild. Ich habe eine spannende Sache in der Uni gelernt, die Jahre, die ich studiert habe und auch die 5 Jahre, als ich dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe. Das Ganze ist der Zweig der Wissenschaft, der sich damit beschäftigt, wie eigentlich Wissen entsteht. Also sozusagen die Metaebene, was ist Wissenschaft und wie entsteht Wissen? Und was von dem, was Wissenschaftler herausfinden, ist überhaupt kein Wissen, sondern nur vorgefertigte Meinung. Die steckt man vorne rein und die kommt natürlich hinten auch wieder mit raus. Was ich vorne reinstecke, kommt auch hinten raus. Wenn ich mit einer gewissen Denkweise rangehe, spiegelt mein Ergebnis immer die Denkweise, mit der ich von vornherein daran gegangen bin. Dieser Teil der Wissenschaft heißt Erkenntnistheorie. Ich fand das immer ausgesprochen spannend. Und bin natürlich im Laufe dieser Jahre wissenschaftlicher Arbeit auf vieles gestoßen, was wissenschaftlich scheint, aber es gar nicht ist. Zum Beispiel, viele Leute haben Schwierigkeiten zu sagen, nach der Sintflut, also vor der Sintflut, da haben ja Leute jahrhundertelang gelebt, da wurden Leute 800 Jahre alt. Sowas gibt's gar nicht. Dann erzählen mir auch Wissenschaftler, Mediziner, die halt richtig gute Mediziner sind, die wirklich Leute tatsächlich heilen können mit ihren Methoden, die erzählen, sowas gibt's gar nicht. Als Wissenschaftstheoretiker müsste ich dann sagen, die ganz präzise Formulierung dieses Satzes lautet, so wie wir die Welt von heute kennen und erforschen konnten, kann das nicht wahr sein. Wenn früher die Dinge etwas anders waren, die Zellalterung langsamer war, das können wir gar nicht beurteilen. Wir können nur von dem urteilen, was wir heute kennen und sehen. Über die letzten 100 Jahre konnten wir solche Dinge messen, Zellalterungsgeschwindigkeiten davor, wissen wir es nicht. Wir gehen davon aus, alles sei damals so gewesen wie heute. Wir können das nicht beweisen. Das ist nur unsere Annahme. Wenn ich mir über diese Annahme im Klaren bin, dann weiß ich, die Aussage des noch so guten Mediziners ist tatsächlich ganz präzise gesagt, wenn es damals so war wie heute, was ich jetzt mal annehme, dann wäre das nicht möglich. Vielleicht war es anders. Vielleicht war das Maß an kosmischer Strahlung, was auf der Erde ankam, geringer. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, wissenschaftlich ist nicht zu sagen, ich habe hier mal eine Annahme, ich bin mir gar nicht drüber im Klaren darüber, dass ich das hier einfließen lasse und ich schlussfolgere etwas daraus, was mich zu einer Schlussfolgerung bringt, die wissenschaftstheoretisch gesehen, unabhängig von Religion, die wissenschaftstheoretisch gesehen nicht so ganz richtig ist. Das heißt, vieles von dem, was Leute für Wissenschaft halten, ist nicht gar so wissenschaftlich. Früher stammte der Mensch mal vom Affen ab, ganz wissenschaftlich bewiesen. Danach doch nicht mehr, dann stammen wir vom Neandertaler ab, auch ganz wissenschaftlich bewiesen. Danach stammen wir von Leuten aus Afrika ab, im Moment von Leuten aus Südeuropa. Ich erdreiste mich zu sagen, das mit dem Neandertaler finde ich gut, Neandertaler liegt in Deutschland. Also der dritte Grund, viele glauben, vieles in der Bibel widerspreche Wissenschaft. Sicher ist, vieles in der Bibel ist nicht so formuliert, wie es ein wissenschaftlicher, denkender Mensch formulieren würde, einfach weil es eben auch an Kulturen geschrieben ist, wo man nicht so denkt. Klar ist aber auch, viele Dinge sind gar nicht unwissenschaftlich. Es gibt viel Missverständnis A von der Bibel, B von dem, was Wissenschaft tatsächlich ist, sagt der Wissenschaftstheoretiker. Der vierte Grund, warum viele sagen, ja, also ich lese nicht viel in der Bibel, weil, weiß ich auch nicht so genau. Also eigentlich ist mir das wichtig und wenn ich es mal tue, ist das auch wirklich inspirierend und ich lerne auch viel und wenn ich drüber nachdenke, sehe ich auch den Bezug zu meinem realen Leben, aber ich weiß nicht, warum ich so wenig drin lese. Irgendwie habe ich dann keine Lust. Und mir geht das häufig genauso und auch dazu habe ich eine Stelle gefunden. In Epheser 6, Vers 11. Epheser 6, Vers 11 sagt uns, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Darum ergreift die Waffenrüstung Gottes. Und es ist interessant, Paulus redet hier von einem geistlichen Kampf. Es gibt einen geistlichen Kampf, es gibt Gut und Böse. Viele Leute lachen darüber, es könnte den Teufel geben, etc. Die Bibel lehrt uns, es gibt ihn. Deshalb gibt es auch so viel Leid auf der Welt und so viel Sünde. Die Bibel lehrt es gibt ihn und es ist ein geistlicher Kampf. Sein Ansinnen ist es, uns davon abzuhalten, uns mit Gott zu beschäftigen und Gott näher zu kommen. Und vielleicht geht dir das so ähnlich. Wenn ich morgens meine Bibel lese, bin ich unkonzentriert. Ich bin morgens immer unkonzentriert. Und so nach einer Zeit schweifen meine Gedanken zu dem ab, was mich den Tag über beschäftigen wird. Ich habe die letzten 4 Monate an einem großen Projekt gearbeitet für eine Bank, mit der wir als Institut zusammenarbeiten. Und immer wieder geht mir im Kopf rum, Mensch, wenn ich das jetzt anders berechne, aus einer anderen Perspektive, mal gucken, was dann rauskommt, das könnte tatsächlich das Problem mitlösen. Und permanent geht mir sowas im Kopf rum. Weil es ja schon wichtig ist für diese Bank und deren Kunden. In dem Moment gibt es was anderes, was viel wichtiger ist. Hier ist der geistliche Kampf. Es kommt dann auch der Punkt, wo ich sagen muss, okay, bevor ich jetzt morgens ganz viel Zeit damit verbrate, auf meinem Sofa zu sitzen, die Bibel in der Hand und was anderes zu denken, kann ich auch abends ein bisschen lesen. Dann kommt der Abend, im Moment musste ich häufig bis 21 Uhr arbeiten und dann muss ich ja die Nachricht lesen. Dann will ich auch mit meiner Familie reden, dann führe ich unsere beiden Hunde aus, häufig, das wird dann schon später. Vielleicht geht es im Haus dann noch irgendwas zu tun. Und zack ist die Zeit entschwunden. Ich schaffe es immer, die Nachrichten zu lesen, aber gerade das zu lesen, was dauerhaft bleibt, das schaffe ich dann häufig nicht. Und ich denke, erstaunlich, wie man sich ablenken lässt von dem, was wirklich wichtig ist. Ich habe letzte Woche an unserem Jahresabschluss gearbeitet als Firma. Müssen wir einmal im Jahr einen Jahresabschluss vorlegen. Ich muss ihn präsentieren. Die Buchhaltungsfirma bereitet ein riesiges Dokument vor. Das hat 57 Seiten, da steht er dann drin. Spannend, davon sind nur 5. Aber wenn man was nicht versteht, gibt es so ein 470-seitiges Dokument. Da kann man dann nachschlagen, wo das genau herkommt. Thorsten lächelt, er kennt sich mit Buchhaltung aus. Ich habe inzwischen begriffen, wie man das Dokument nutzt. Habe ich bei meinem letzten Arbeitgeber noch nicht. Und dann suche ich da drin rum. Und jeden Tag ging mir durch den Kopf, Mensch, wenn ich das jetzt nächste Woche präsentiere und ich kann die Zahlen da einige nicht erklären, das wäre jetzt echt peinlich. Das beschäftigt mich, die Bibel beschäftigt mich weniger. Und ich denke, das ist der geistliche Kampf. Wir müssen uns dessen bewusst sein, sonst werden wir immer weniger im Wort Gottes lesen. Und genau das wird passieren. Wir entfernen uns immer weiter von Gott. Wir verpassen das, was Gott uns hier an Perlen reingeschrieben hat, damit wir ihm näher sein können, damit wir zur geistlichen Reife kommen können. Wenn du mehr im gerade Alten Testament liest, wirst du feststellen, du siehst viel über Gottes Gerechtigkeit und du siehst die Welt aus einer Perspektive, wie du sie sonst nicht siehst. Wir sehen die Welt aus der Perspektive unserer Nachrichten. Hier gibt es einen vermeintlichen Skandal. Politiker XY hat sich etwas ungeschickt ausgedrückt und schon schreit die Welt, er müsse zurücktreten, das sei ja so schrecklich. Nicht, dass ungeschickte Formulierungen was Gutes wären. Vielleicht ist es nicht so dramatisch, denn 3 Wochen später erinnert sich keiner mehr dran. Und Produkt XY sei ungesund und krebserregend und großes Drama. Und bei vielen Sachen stellt sich raus, kann man auch das Gegenteil von beweisen. Großes Drama, wir lassen uns davon stark von Dingen ablenken, die wichtig sind. Lies mal die Bibel, du wirst die Welt aus Gottes Perspektive sehen. Die Perspektive wechseln ist immer wichtig, gerade wenn man andere Leute verstehen will, ist Perspektive wechseln und mal versuchen, sich in die Gedankenwelt des anderen zu versetzen, irrsinnig hilfreich. Liest du die Bibel, wirst du feststellen, was Gott wichtig findet. Gerade im Alten Testament siehst du viele Dinge, wo du denkst, Mann, da lese ich Jeremia, das hat 52 Kapitel, das Buch. Das kenne ich total gut. Also da gibt es dieses Kapitel mit diesem wer an Gott glaubt, ist wie ein Baum an Wasserbäche gepflanzt, der immer seine Frucht bringt. Das finde ich total schön. Das ist wohl Kapitel 17. Da gibt es noch Kapitel 31, da sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt. Und da gibt es noch ein Kapitel kurz danach, das ist auch so schön und aufbauend. Und dann gibt es noch 49 andere Kapitel. Jeremia, der weinende Prophet, und Gott redet viel darüber, wie schrecklich Sünde ist und sagt seinem Volk voraus, Leute, wenn ihr euren Lebensstil nicht ändert, wird das ein böses Ende nehmen. Ihr werdet Konsequenzen zu tragen haben. Ändert euren Lebensstil. Und das ist relativ heftig. Und das liest sich nicht so aufbauend, denn wir lieben doch diese schönen, aufbauenden Stellen. Und viele von uns sagen, ich kann nicht nachvollziehen, was mir das bringen soll. Vielleicht ist es nicht das, was du in deinen 20, 30 Minuten morgens lesen solltest, wenn du dich auf den Tag einstimmst. Aber vielleicht ist das etwas, was du im Sommer mal lesen kannst. Du kannst auch sagen, hey, ich habe Ferien. Ich habe vielleicht weniger Arbeit, wenn du nicht Urlaub hast. Nimm dir deine Bibel, lies mal so ein Buch. Vielleicht sagst du dir, ey, ich verstehe das nicht. Es gibt tolle Hilfsmittel, es gibt Bibelkommentare. Es gibt auf YouTube einen ganz tollen, ich glaube Kanal ist das, das heißt Bibelprojekt. Du kannst einfach Bibelprojekt eingeben auf YouTube und den Namen des Buches. Und du findest tolle Videos, die total viel Hintergrund erklären und die Struktur dieses Buches. Mit solchen Hilfsmitteln kannst du sehr, sehr viel verstehen. Das ist nützlich und es hilft dir, die Welt aus Gottes Perspektive zu sehen. Du kannst die Welt aus Gottes Perspektive sehen, wenn du dich darin vertiefst, wie er über Dinge denkt. Dies ist einer der Gründe, warum viele von uns die Bibel nicht lesen. Der sechste ist, viele Leute sagen, ich verstehe das alles nicht. Ich dachte mal, Gott ist Liebe. Und das stimmt auch. Gott ist Liebe. Und das ist wahrscheinlich seine wichtigste Eigenschaft. Und Gott ist gütig und Gott ist geduldig. Gott hat auch eine andere Seite. Gott hat eine Seite, die sagt, Sünde macht euch kaputt. Ich toleriere Sünde nicht. Sünde ist schlimm. Wir denken da nicht mehr drüber nach. Wenn wir im Alten Testament lesen, so ein Buch wie Jeremia, und wir sehen immer wieder, wie Gott den Leuten versucht klarzumachen, Leute, das ist übel. Heute würden wir sagen, das macht euch kaputt, ihr müsst das abstellen. Wenn wir uns da nicht reindenken, werden wir nie die Welt aus Gottes Perspektive sehen. Wenn du sagst, aber Gott ist nicht grausam, Gott würde niemals seinem Volk solch eine Strafe zumuten. Woher kommt dein Gottesbild? Jörg hat darüber gepredigt vor ein paar Wochen, ich fand das ganz toll. Woher kommt dein Gottesbild? Ist es selbstgemacht? Ich suche immer ein paar Stellen raus aus der Bibel, die finde ich total schön. Und das ist das biblische Gottesbild. Menschen haben übrigens mehrere Charaktereigenschaften, das gilt auch für Gott. Gott ist geduldig, Gott ist liebevoll, Gott hat aber auch eine strenge Seite, die es braucht, weil wir uns sonst gegenseitig kaputt machen, wie man in der Welt leider nur zu häufig sehen kann. Und viele sagen, ja, aber irgendwie ist das nicht anders im Neuen Testament, da ist doch Gott so lieb. Schauen wir uns mal die Bergpredigt an in Matthäus 5. Zum Thema, wie ist dein Gottesbild und woher hast du es genau? Matthäus 5, die Bergpredigt. Gern zitiert, auch von vielen Leuten, die gar nicht viel mit Christentum am Hut haben, aber die Bergpredigt ist doch immer schön. Da steht zum Beispiel Matthäus 5, Vers 13. Bergpredigt ist drei Kapitel lang. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist doch mal schön. Wir sind das Salz der Erde. Das ist toll, das ist aufbauend, das höre ich auch gern. Leider geht der Satz weiter. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ups. Jesus sagte, ihr seid das Salz der Erde, aber wenn ihr nicht dran arbeitet, werdet ihr eure Salzkraft verlieren. Jesus sagt hier ziemlich heftige Dinge, genau wie im Alten Testament. Man denkt sich, ich dachte, er ist immer so lieb. Nun, er ist lieb, aber nicht sentimental. Jesus hat sehr, sehr klar darauf hingewiesen, es gibt den geistlichen Kampf, ihr könnt ihn auch verlieren. Es liegt an euch. Er wird uns helfen, wir müssen wollen. Aber das Denken, nur im Alten Testament hat Gott auch die harte Seite, ist falsch. Es liegt häufig an einem falschen Gottesbild. Die Bergpredigt geht ja weiter, sie ist ja lang, zum Beispiel Kapitel 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie die Pharisäer drauf waren, die haben das echt ernst genommen. Die haben zweimal die Woche gefastet, die haben ihren Zehnten gegeben und nicht nur von ihrem regulären Einkommen. Wenn die im Garten was geerntet haben, Kräuter, dann haben die auch davon noch den Zehnten gegeben. Die haben sich ein Bein ausgerissen, um am Sabbat ja nichts falsch zu machen. Die haben das echt ernst genommen. Aber sie waren nicht mit dem Herzen dabei. Und darum hat Jesus gesagt, also wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die von den Leuten, kommt ihr nicht in den Himmel. Das ist aber nicht besonders lieb. Oder zumindest scheint es nicht besonders lieb. Jesus war immer liebevoll und er hat den Leuten hier gezeigt, wie sie es besser machen können. Aber sie müssen es wollen. Wenn wir nicht so leben wollen, wie er es uns erklärt hat, wird es schwierig. In der Bibel sehen wir viele tolle Stellen, wie Gott liebevoll und geduldig ist. Wir sehen halt auch, gerade wenn wir die Geschichte lesen, der Könige von Israel in den Büchern Könige und Chronik, vier Bücher insgesamt, Dann sehen wir, wie nach dem Auseinanderbrechen des Reiches 930 vor Christus, 200 Jahre lang das Nordreich, das abtrünnig war von Gott, immer wieder Propheten gesandt bekommen hat, die ihnen gesagt haben, Leute, ihr müsst euren Lebensstil ändern. 200 Jahre lang hat Gott immer wieder Leute hingeschickt. 200 Jahre lang haben sich die Israeliten permanent dagegen entschieden. Ein König nach dem anderen, kein einziger guter König war dabei. 200 Jahre lang hat Gott die Leute gewarnt. Solche Geduld hätte ich jetzt nicht. Und nach 200 Jahren kam das, was Gott immer vorhergesagt hat. Nach 200 Jahren kam dann tatsächlich das, was die Menschen gesät haben. Gott lässt sich nicht spotten, der Mensch sät, was er erntet. Sie haben dann geerntet, was sie gesät haben. Das Nordreich wurde überrannt von den Assyrern. Die Hauptstadt wurde eingenommen. Israel verschwand. Das Nordreich Israel verschwand von der Landkarte. Ein Teil der Bevölkerung wurde deportiert. 200 Jahre hatte Gott Geduld, aber dann kam tatsächlich auch die Konsequenz. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, es gibt beide Seiten. Wir sollten beide Seiten ernst nehmen, denn sonst sehen wir selten, warum wir umkehren sollen. Aber natürlich gibt es auch viele total inspirierende und tolle Stellen in der Bibel. Und eine davon ist in Psalm 119. Das längste Kapitel der Bibel, Psalm 119, ziemlich genau in der Mitte. Meine Töchter haben gerade Psalm 118 vorgelesen, da ich nachhin dran bin, kommt jetzt Psalm 119. Psalm 119 fangen wir in Vers 87 an. Wir lesen nicht den ganzen, keine Sorge. Obwohl er sehr inspirierend ist. Und wenn du dich mal fragst, wie kann man eigentlich Stunden am Stück beten? Hier hast du eine tolle Vorlage, so kann man tatsächlich eine Stunde am Stück beten. Zwei Verse lesen, darüber beten, zwei Verse lesen, darüber beten. Die reine Lesezeit ist, glaube ich, ungefähr 10 Minuten. Wir fangen 88 an. Erquicke mich nach deiner Gnade und ich halte die Mahnung deines Mundes. Wir suchen Erquickung von Gott. Wir sind häufig irgendwie frustriert von all dem Stress im Alltag, von den schwierigen Projekten, die wir haben, von den Konflikten im Alltag, von dem Kleinkram, der uns erdrückt. Und wir suchen Erquickung. Und es ist toll, die Bibel ist super dafür, uns zu erquicken. Gebet ist super dafür, uns zu erquicken. Und der Verfasser dieses Psalms hier, was ein langes Gebet ist, der Verfasser dieses Psalms hat eine sehr interessante Perspektive darauf. Nämlich er sagt, ich möchte nicht nur erquickt werden, um mich gut zu fühlen. So bin ich. Ich möchte mich gut fühlen. Ich möchte erquickt werden, dass ich halte die Mahnung deines Mundes. Der will Gottes Gebote halten. Dazu will er erquickt werden. Das ist seine Perspektive. Die Gebote Gottes helfen mir. Und er betet weiter, Vers 89. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Jedes Mal, wenn ich das lege, denke ich, Wahnsinn, deine Wahrheit bleibt ewig. Wenn ich die Nachrichten lese, stelle ich fest, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Die Nachricht von gestern ist längst veraltet, es lohnt sich kaum, das anzugucken. Hat man es einen Tag verpasst, braucht man es kaum noch. Es gibt Fachzeitschriften, die ich bekomme, und wenn ich nicht dazu komme, sie zu lesen, liegen die halt mal 2-3 Monate. Was sich als wertvoll erwiesen hat, weil ich blätter sie dann durch, was nach 2 Monaten nach wie vor interessant ist, das lohnt sich tatsächlich zu lesen. Vieles davon ist dann längst passé. Und wenn man jetzt sagt, es gibt Dinge, die ändern sich nicht. Naja, dann stellt man fest, nun, es gibt viel Forschung. Die Newtonsche Mechanik war die Basis unserer Wissenschaft. Dann kam irgendwann ein böser Mensch namens Einstein und hat bewiesen, eigentlich stimmt sie nicht. Das macht in der realen Anwendung nichts, wenn man nicht gerade fast so schnell wie Lichtgeschwindigkeit ist, aber genau genommen stimmt sie gar nicht. So wertvoll sie ist, so praktisch anwendbar sie ist, genau genommen stimmt sie nicht. Auch hier stellt man fest, selbst das, was wir da entdeckt haben, ist nicht ewig. Jetzt könnte man sagen, Geschichte, mein Hobby, ist doch irgendwie, das ändert sich nicht. Friedrich der Große wurde 1740 König von Preußen. Das wird sich nicht ändern. Stimmt. Vieles andere ändert sich in dem, was man gelernt hat über Leute. Es werden viele Dokumente erforscht, man stellt fest, der hat doch ein paar andere Eigenschaften gehabt, als man bisher immer im Geschichtsunterricht erzählt hat. Was sich nicht ändert, ist Gottes Wort. Das war vor Jahrhunderten so, das war vor Jahrtausenden so. Diesen Psalm hier gibt es über 2000 Jahre, an die 3000, je nachdem, wer ihn verfasst hat. Und hier steht tatsächlich drin, deine Worte bleiben ewig. Das lohnt sich zu lesen, das lohnt sich zu behalten, das lohnt sich, drüber nachzudenken. Genau. Vers 92. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle nie vergessen, denn du erquickst mich damit. Und auch hier sehen wir, der Verfasser ist erquickt. Unsere Zeit mit Gott können uns total erquicken in der Bibel. Und das Erstaunliche bei dem hier ist, der ist erquickt nicht nur von den schönen Stellen, diese ermutigenden Stellen. Wir lesen die Geschichten von Daniel und wie Gott Daniel gerettet hat und wie seine drei Freunde in den Feuerofen geworfen wurden und das überlebt haben. Das sind tolle Geschichten. Die inspirieren uns, die geben uns Kraft, wenn wir frustriert sind und denken, wie soll das hier weitergehen? Die Stellen mögen wir. Der Autor dieses Psalms sagt sogar, naja, ich bin erquickt von Gottes Befehlen. Das ist mein Herz. Da dauert es hinzukommen, mir auch, für mich auch. Aber die Perspektive Gottes, die Sachen sind dazu da, dass wir unser Denken so verändern können, dass wir inspiriert sind und uns nicht frustrieren lassen von dem Kleinkram des Alltags. Wenn du denkst, ich muss doch jeden Morgen meine Bibel lesen, um irgendwie mit Gott in Kontakt zu bleiben. Das ist eine gute Gewohnheit, ich kann das sehr empfehlen. Ich mache das seit 30 Jahren, kann ich sehr empfehlen. Das ist keine Pflicht. Es ist dazu da, uns zu stärken. Es ist dazu da, eine Beziehung zum lebendigen Gott zu haben. Es ist dazu da, dass unser bester Freund, Jesus, nach wie vor unser bester Freund bleibt und wir ihn besser kennenlernen können. Und wir können inspiriert sein dadurch, sogar durch die Dinge, von denen wir jetzt nicht gedacht hätten, dass sie uns inspirieren. Ich glaube, der Verfasser dieses Psalms hat am Anfang nicht gedacht, dass er von den Gesetzen Gottes mal inspiriert sein würde. Die schönen Geschichten von Abraham und Isaak haben ihn bestimmt immer inspiriert. Die Gesetze, das hat ihn wahrscheinlich selbst überrascht. Auch wir können dahin kommen. Vers 94, immer noch in Psalm 119. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Ich bin dein. Wir können uns so geborgen fühlen, in Gott, von Gott beschützt. Ich bin dein, Gott passt auf mich auf, Gott ist unser Vater. In Vers 97 steht sogar, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Wir können das Wort Gottes lieben und wir können täglich drüber nachdenken. Mein Projekt, das mich die letzten Jahre so beschäftigt hat, nun, da habe ich viel drüber nachgedacht. Wenn ich dann nachts um 4 Mal aufgewacht bin, meistens rollt man sich auf die andere Seite und schläft weiter. Manchmal packen einen Gedanken und man denkt drüber nach. Die Bank, für die ich gearbeitet habe, hat in der großen Turbulenz, Kapitalmarktturbulenz, fallende Aktien, fallende Zinsen, während Corona zwischendurch mal all ihre Kundendepots umschichten müssen. Eigentlich hätten die Kunden danach Strafzinsen zahlen müssen. So war das ausgemacht in den Vertragsbedingungen. Die Bank hat gesagt, nee, wir machen das für die Kunden. Also wir hätten es zwar nicht gedurft, aber wir zahlen mal die Strafzinsen, der Kunde soll das nicht bezahlen müssen. Da gab es Ärger mit jemandem vom Verbraucherschutz. Ihr hättet das nicht gedurft. Ich habe dann versucht, den beiden Damen zu erklären, nein, das stimmt, sie hätten es nicht gedurft. Sie haben das gemacht, weil sie dem Kunden was Gutes tun wollen. Ich weiß, ein Verbraucherschützer ist von Berufs wegen darauf getrimmt, mal misstrauisch zu sein, ob das wirklich so mit rechten Dingen zugeht. Ob die Bank das nicht wirklich aus Selbstsucht und Gewinnstreben gemacht hat. Das ist natürlich häufig der Fall, daher kommt diese Denke. In diesem Fall war es mal das Gegenteil. Die Bank hat gesagt, wir machen das mal, wir übernehmen die Strafzinsen, obwohl wir es gar nicht dürften. Morgens um 4 wache ich auf, ich fange an, darüber nachzudenken und stellt euch vor, ich konnte eine Stunde nicht einschlafen. Der Autor dieses Psalms sinnt über das Wort Gottes nach. Wenn er nachts aufwacht, sinnt er darüber nach und ich glaube, es hat ihn erheblich mehr erbaut als mein Ärger über diese Damen, die etwas Gutes für die Kunden wollten und leider voll daneben geschossen haben. Das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte, das steht hier in Vers 105 von diesem Psalm 119. Und das Wort Gottes hilft uns, eine Beziehung zu Gott zu haben. Wir haben vorhin viel gehört über dieses Konzept Sünde. Sünde ist das, was uns von Gott wegbringt. Es hat in unserem Sprachgebrauch was Lustiges angenommen, Sünde gegen meine Diät, Verkehrssünder, wenn man zu schnell fährt. Gott sagt, das ist das, was uns zerstört. Es ist eine Zielverfehlung. Gott hat ein Ziel, wie wir leben sollen, wir weichen davon ab. Das, was uns von Gott trennt, ist wie eine Mauer. Und Jesus hat diese Mauer eingerissen. Dafür hat er sein Leben geopfert. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat über 30 Jahre unter den Menschen gelebt, hat all das aufgegeben, was er im Himmel hatte. Den Komfort, das angenehme Leben, hat sich über 30 Jahre auf der Erde all das antun lassen, was wir Menschen so erleiden von Mitmenschen. hat auch die Hitze und Kopfschmerzen und Ähnliches mitgemacht, hat sich halt als kleines Kind in der Schule wahrscheinlich von anderen Kindern hänseln lassen, wurde wahrscheinlich mal verprügelt, wurde krank. Wir sehen Jesaja, Jesus wurde häufiger krank. All das hat er für uns getan. Und zum Schluss ist am Kreuz sogar für uns gestorben. Ein ausgesprochen schmachvoller Tod, der einem sehr peinlich ist, weil die Leute über ihn spotten. Ein ausgesprochen schmerzhafter Tod. Wir kommen jetzt zum Abendmahl und wollen über das Kreuz nachdenken. Die Beziehung zu Gott, die wir haben wollen. Die Beziehung, für die Gott das hier hat schreiben lassen. Wo Gott gesagt hat, das hier habe ich tatsächlich Wort für Wort inspiriert. Vieles haben diese Autoren noch geschrieben, was nicht in der Bibel gelandet ist. Das, was hier drin steht, sagt Gott, ist Wort für Wort von Gott inspiriert, damit wir Gott kennenlernen können. Jesus ist dafür gestorben und wir können an Jesus denken, für das dankbar sein, was er für uns getan hat, das, was uns von Gott trennt, zu beseitigen. Jesus musste dafür am Kreuz sterben und sehr, sehr viel leiden und das hat er getan aus Liebe für uns. Wenn wir jetzt Brot und Wein zu uns nehmen, lasst uns drüber nachdenken, lasst uns dankbar sein dafür, was Gott uns alles geschenkt hat, sein Wort, seine Vergebung, seine Geduld und Jesu Liebe. Wir beten. Jesus, wir danken dir für das, was du uns geschenkt hast, für deine Liebe, für deine Hingabe, für dein Opfer. Wir danken dir, dass wir dein Wort lesen können, jeden Tag. Wir danken dir für deine Vergebung. So häufig tun wir Dinge, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Wir gehen nicht auf unsere Mitmenschen ein, wir lassen uns auf unsere Selbstsucht ein. Wir lesen nicht in dem, was uns tatsächlich weiterbringen kann, sondern lassen uns vom Alltagskleinkram ablenken, von sozialen Medien oder was auch immer. Und du hast trotzdem Geduld mit uns. Nie gibst du uns auf, immer bist du für uns da, immer wartest du darauf, dass wir auf dich zugehen, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir, dass wir mit dir auf Ewigkeit im Himmel sein können, weil du für uns gestorben bist. Im Namen Jesu. Amen.